Allmächtiger Gott, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir an diesem Abend dich ehren dürfen, dich preisen dürfen, dass wir dir zusingen dürfen, dir, dem Allmächtigen, dem Alleinigen, dem ewigen Gott, wir beten dich an. Und wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus dich geoffenbart hast als der Vater und dass wir dich so anreden dürfen durch den Geist, den du in unser Leben hineingesandt hast. Aber lieber Vater, danke, dass wir auf diesem Boden stehen dürfen, auf diesem Boden des geschenkten neuen Lebens in dir. Danke, dass du unsere Gerechtigkeit, dass du unsere Heiligung, dass du unsere Reinheit bist. Wir beten dich darüber an. Auch an diesem Abend bitten wir dich für uns in diesem Haus mit all dem, was an Veranstaltungen stattfindet, dass du segnend durchgehst, durch jeden einzelnen Raum, in dem sich deine Kinder versammeln und versammelt haben und ihnen wohltust, nach Leib, Seele und Geist. Und dass du wirksam bist, dass über der aufgeschlagenen Bibel dieses Wunder deiner Offenbarung geschieht, immer und immer wieder neu. Wir strecken uns aus nach dir. Wir bitten um ein Stück Wort des Lebens. Wir bitten um diese Orientierung, die nur du geben kannst. Gepriesen seist du, unser Gott. Wir hoffen auf dich. Amen.
Wir wollen gleich in den Text einsteigen, der der Verkündigung heute Abend zugrunde liegt. Zwar die ersten Verse des dritten Kapitels des Buches Daniel. Der König Nebukadnezar, so Vers 1, ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Land Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und aller anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Vor einigen Monaten habe ich einen Bericht aus Kasachstan wahrgenommen und es war interessant. Mein Sohn war schon in Kasachstan, ich war noch nie dort. Die Hauptstadt Astana ist ja ein Juwel, weltlich gesehen. Also Prunkbauten und Prozessionsstraßen und also ein bisschen wie Champs-Élysées in Paris und eine riesige Kugel, architektonische Herausforderung, alles macht der Ölreichtum möglich. Die Stadt ist quasi aus einem kleinen Städtchen aus, beinahe gesagt, dem Wüstenboden gestampft worden. Es ist aber nicht direkt Wüste dort, aber es wird eisekalt, bis minus 40 Grad haben die im Winter und es kann sehr heiß werden. Also es ist auch architektonisch und von den Baumaterialien eine besondere Herausforderung. Es ist eine seltsame Stadt. Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt auch sozusagen das, was jetzt in Berlin neben dem Brandenburger Tor, das Haus des einen, du hast sicherlich davon gehört, also dieser Religionsmischmasch, dass da also verschiedene Religionen in einem Haus, der Bürgermeister der Stadt war da und ein Imam und natürlich jemand aus den christlichen Kirchen und von den Juden. Also es ist schon so, es geht schon so in eine antichristliche Religions-, babylonische Religionsvermischerei. Und sowas gibt's in Astana auch. Auch so überlebensgroße Figuren, oft aus Gold. Und das ist ja so ähnlich wie hier. Gut, es gibt aber in Kasachstan auch Gemeinde. Und es gibt dort auch eine Arbeit, die das Evangelium über Radio und über Internet verbreitet und regen Anklang findet. Und da wird sie herzlich bedankt. Es ist wahrscheinlich nach dem Zerfall der Sowjetunion doch so gewesen wie in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, dass die Not und die Möglichkeit, jetzt auch das Land zu verlassen, dazu geführt haben, dass manche in der ganzen Welt zerstreut wurden, also auch Kasachen. Also die haben bei ihrem kasachischen Evangeliumsangebot übers Internet, haben die auch Zuhörer in USA, in Turkmenistan und überall. Und sind sehr dankbar und schreiben das auch. Und einer hat dann geschrieben, ja, er hätte 2001 doch einen Anfang gemacht mit dem Herrn, aber irgendwie, und seit 3 Jahren besucht er keine Gemeinde mehr und hat so ein bisschen abgehängt und jetzt hört er diese Programme und er freut sich so sehr und sein geistliches Leben ist wieder aufgewacht und er schämt sich aber jetzt in eine Gemeinde zu gehen, weil er 3 Jahre eben abgehängt hat. Also das Wort Gottes stellt vor eine Entscheidung. Die Reformatoren haben gelehrt, dass kein Mensch aus sich heraus glauben kann, sondern dass der Mensch von Gott durch das Wort des Evangeliums angesprochen in die Lage und die Möglichkeit versetzt wird, zu glauben und zu reagieren. Aber das Wort, wenn es recht verkündigt wird, führt in einen Entscheidungsprozess. Und bei Nebukadnezar, da hat Gott auch geredet. Wir haben gestern gehört, dieses überragende Geschehen, dass er ja einen Traum gedeutet bekommen hat, en Detail. Und ich habe schon darauf hingewiesen, Nebukadnezar war selber Hexenmeister, ein okkulter Führer, selber Priester, eine finstere Gestalt, der aber doch auch ein Stück weit über das Geschehen zur Gottesfurcht gekommen ist. Und jetzt hat Gott so einzigartig in Daniel 2 zu ihm geredet, das hätte man ja gedacht, naja, und er macht ja so einen Lobpreis nachher. Ja, und wer den Gott Israels, wer den Gott Daniels, den will ich und so. Nächster Bericht, er baut ein Götzenstandbild. Du fasst es nicht. Dann, wir haben ja jetzt nicht fertig gelesen, noch ein größeres Wunder. Ich meine, das mit dem Traum war ja schon, also wirklich. Aber dann, gut, man glaubte damals, dass die Götter durch Träume und so reden, also so ungewöhnlich war eine Traumdeutung nicht, aber dass er einen Traum gewusst hat. Aber dann, die 3 Freunde in diesem super heißen Hochofen und die überleben und ein Vierter und die kommen raus. Aber spätestens jetzt. Aber spätestens jetzt. Nein, 4. Kapitel. Ist das nicht das große Babel, das ich zu meines Namens Ehre, zu meiner Herrlichkeit gebaut habe? Stolz, Überheblichkeit, trotz Warnung, kehr um von deinen Sünden. Der Prophet Daniel spricht im Namen Gottes und da muss Gott ihn in ein schweres Gericht schicken. Aber dieses Gericht hat ein Ziel. Er beugt sich vor Gott endlich. Ob es bleibend, ob es durchschlagend war, weiß ich nicht. Aber so endet die Geschichte im Buch Daniel mit Nebukadnezar in Kapitel 4, wie er Gott die Ehre gibt. Also Kapitel 2, deutliches Reden Gottes. Kapitel 3, noch deutlicheres Reden Gottes. Kapitel 4, noch einmal, aber diesmal mit Gericht, Reden Gottes. Er erkrankt an Boanthropie, hält sich für ein Tier und muss weggesperrt werden. Und als ihm sein Verstand wiederkam, das ist ein Stück Gottes Ebenbildlichkeit, das Denkvermögen. Die Scholastiker haben gesagt, schon das natürliche Denken, das Licht des natürlichen Verstandes, das Lumen Naturale, ist Gnade Gottes. Ein Tier kann so nicht denken, gell? Aber schon manchmal erzählt, ich frage unseren Hund schon manchmal, was geht es in dir vor? Es ist triebgesteuert, ja? Auch unsere Katze, die ist ja noch sowieso die Katze, die kann dich beachten oder auch nicht. Tiere sind anders, aber der Mensch ist ein Stück auch im gefallenen Zustand in der Ebenbildlichkeit Gottes und dazu gehört die Reflexionsmöglichkeit, die Erinnerungsmöglichkeit und das Denken, auch schon das natürliche Denken ist ein Geschenk und eine Gnade Gottes. Und die Bibel lehrt ja, dass jeder Mensch Mindestforderung Gottes erkennen muss, es ist ein Schöpfer. Römer 1. Am Gemachten kann keiner sagen, ich habe es nicht gewusst. Ob Evangelium verkündigt und gehört wurde oder nicht, jeder muss Gott die Ehre geben als Schöpfer. So, und dann heißt am Ende der sieben Zeiten kam mir mein Verstand wieder, ich erhob meine Augen, der Mensch ist einer, der in die Transzendenz zu Gott ausgerichtet ist, dem Gott die Ewigkeit ins Herz gelegt hat, und ich pries den Höchsten. Vorher hat er gesagt, ist das nicht das große Babel, das ich zur Ehre meines Namens gebaut habe, und nachher gibt er Gott die Ehre. Du setzt ein und du setzt ab, wen du willst. Und dann kommt der Enkel, und lernt der Enkel, hat der Enkel was gelernt? Nee, den Daniel haben sie vergessen. Die Königin Mutter muss erinnern, da ist einer, mene, mene, tekel, ufarsin, die Hand, wieder Zeichen Gottes. Und der kriegt dann von Daniel gesagt, Kapitel 5, du hast das alles gewusst von deinem Großvater. Du hast das alles gewusst und trotzdem hast du Gott herausgefordert, indem du seine Geräte aus dem Schatzhaus bringen lassen hast, die dein Vater, also Vater ist im biblischen Sinn Vorfahre, aus Jerusalem, dem Tempel, in die Schatzkammer bringen lassen hat. Also, wie reagiert man auf Gottes Reden? So oder so. Und sagen wir nicht, man steht nicht in der Verantwortung. Es gibt immer, man kann bei den biblischen Spannungsfeldern immer auf zwei Seiten extrem werden. Man kann extrem werden und sagen, alles liegt am Mensch. Der Mensch, der Mensch, der Mensch. Das lehrt die Bibel nicht. Man kann auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Gott hat erwählt, hat auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ohne den Geist kann niemand glauben. Der Glaube kommt aus dem Hören. Also ist alles Geschenk Gottes. Da kann man sagen, ja, ist alles Gnade. Ja? Und jetzt muss man sagen, ja, also habe ich mich jetzt entschieden oder hat der Herr mich erwählt? Beides stimmt. Spannungsfeld. Und diese Bipolarität der Schrift versuchen viele, nicht nur in diesem Bereich, aufzulösen, um eine scheinbare Klarheit zu bekommen. Aber die göttliche Offenbarung muss nicht logisch sein in unserem Sinn. Es stimmt beides und ist für uns ein Stück weit widersprüchlich, weil uns da das göttliche Denken fehlt, sondern es ist beides wahr. Es ist alles Gott, der wirkt und handelt und begnadigt und den Glauben schenkt. Und doch muss der Mensch sich auch entscheiden. Und beides muss gesagt und beides muss verkündigt werden. Die Erklärung, die viele geben, Gott hat halt in der vor ewigen Zeiten geguckt, wer wird sich entscheiden, ist natürlich nicht sinnvoll. Das ist ja keine Auswahl, sondern ein Nachvollzug. Das ist keine Logik. Erwählung ist wirklich freie Wahl Gottes. Aber im praktischen Leben ist es so einfach, wenn ich so eine Versammlung vor mir habe und sage so, wenn ihr Kinder Gottes seid, Söhne des Höchsten, wen hat Gott gezwungen, wer würde gern nicht hier sein, wer würde gern kein Kind Gottes sein, aber ist halt einfach erwählt und muss, da hat sich noch nie einer gemeldet. Da hat sich noch nie einer gemeldet. Im praktischen Leben ist es einfach so, dass man will. Man will. Und erfährt aber, es ist doch auch Gottes Werk. Stimmt beides. Jetzt Nebukadnezar, wir haben das Standbild, Angelika, du könntest nochmal an die Wand projizieren mit dem Beamer. Da haben wir gesehen, dass ja das Standbild, ich habe die Bestien vom Lothar heute Morgen, die habe ich ja schon daneben gehabt. Er hat die Tiere ja beschrieben, die Bestialität, das Innenschaubild von die Innenvision von Daniel, Gesichte der Nacht. Und das Haupt von Gold bist du. Und jetzt lässt der König Nebukadnezar in der Ebene Dura ein Standbild aufstellen. Und schon die Maße des goldenen Bildes geben uns einen Hinweis. 60 Ellen hoch, 60 Ellen breit. Ganz aus Gold. Es ist ein bisschen spekulativ, wir wissen das nicht, aber wollte damit sagen, bei diesem Standbild ganz aus Gold und ich bleibe doch für immer. Hat er nicht nur das Haupt aus Gold gemacht, also das ganze Bild wurde mit Gold überzogen. Man weiß auch nicht, was dieses Standbild dargestellt hat, ob er wie Nero im Vestibül seines goldenen Hauses mehr oder weniger mit dem Koloss, den er dort abbilden lassen hat, also diese Riesenstatue, die Statue des Nero, sich selber abgebildet hat, oder ob es Marduk, sein Hauptgott war. Auf jeden Fall hat es religiösen Charakter. 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Sehr instabil. Ich habe ja schon mal meine amerikanischen Figur mitgebracht. Kann sich noch erinnern im Gottesdienst? Die hat die Maße, aber diesmal habe ich gebastelt. Gell? Also, und ich war klug. Das sollen etwa 3 Zentimeter Breite sein. Was meint der Arzt? Könnte es hinkommen? Was sagt die grobe Schätzung? Ja. Und es 30 Zentimeter hoch. Das hat die gleichen Verhältnisse wie dieses Standbild. 10:1. 30 Zentimeter, 3 Zentimeter breit. 30 Zentimeter hoch, 3 Zentimeter. Es müsste natürlich jetzt ja dreidimensional sein. So, und man sieht schon, die Basis ist sehr instabil. Also die Figuren, die ich daheim aus Kenia mitgebracht habe, diese großen Holzfiguren, diese Maasai oder Krieger oder was es sein sollen, die da geschnitzt haben. Wenn du da ein bisschen an den Schrank kommst, dann fallen die Dinger um, weil die so instabil sind. Ich denke, dass hier schon auch ein Hinweis ist, das, was der Gott, was die Menschen schaffen ohne Gott, das ist einfach ohne richtiges Fundament. Es wackelt ein bisschen und es fällt zusammen. Die Maße sind bezeichnend, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Die Königselle war später, wahrscheinlich von der ägyptischen Elle, 52,5 Zentimeter und die normale Elle 45 Zentimeter. Du kannst ruhig lassen, das ist so schön, weil diese Figur schon auch ein bisschen in die Richtung der Maße geht. Das stört ja nicht. Und 10:1... 60 Ellen hoch, also wenn wir die Elle jetzt mal zu 50 Zentimeter annehmen, weil wir mathematisch nicht so begabt sind, rechnet sich's leichter, haben wir 30 Meter Höhe. Ich habe mal gerade versucht, überschlägig zu ermitteln, wie hoch unser Konferenzzentrum ist mit seinen 5 Stockwerken. Und da bin ich so auf 17, 18 Meter gekommen, also vielleicht habe ich mich auch vertan mit der Deckenstärke, ich habe das nur mal so überschlägig gerechnet, aber fast doppelt so hoch wie die Langensteinbacher Höhe. Ist schon ein hohes Ding, aber sehr schmal. Ich weiß nicht, ob sie nicht genug Material hatten. Vielleicht hat auch der Traum ihn inspiriert, ziemlich sicher, dass er den da von den Proportionen und eben kopiert hat. Er wollte ja damit was zum Ausdruck bringen. Jetzt 6 ist eines Menschenzahl. Eines Menschenzahl. Bruder Pasedak, der vor Jahrzehnten hier gesprochen hat, längst beim Herrn ist, hat ein Buch über die Zahlen geschrieben. Und er schreibt unter 6 die Zahl des Menschen. Menschen und Tiere wurden am 6. Tag erschaffen. Im 6. Jahrtausend erscheint der tierische Mensch der Sünde. Das Tier der Antichrist, der Mensch Jesus Christus. Treffen 2000 Jahre vorher schon aufeinander, Augustus und nachher Tiberius, die Gottkaiser. Und der Herr dort als Lamm lässt er sich schlachten. 2000 Jahre später, 6. Gottestag am Ende, der Mensch, der Gottmensch Jesus, der Christus ist, und das Tier, die Beste, treffen aufeinander. Aber diesmal kommt er als Pantokrator und besiegt eben das Tier. Also, der 6. Tag wurde das Tier erschaffen, ein Bild auch für den tierischen Menschen der Sünde. Goliath hatte 6 Finger, war 6 Ellen groß, der Herr hasst 6 Dinge, sagt Salomo. 6 hat also mit der Zahl des Menschen zu tun. 6-mal kommt das griechische Wort Anathema für verflucht im Neuen Testament. Asebaia, die Gottlosigkeit, 6-mal das Wort für Korruption, ebenso unnütz, seelisch, gehässig. 6 ist die Zahl des Menschen. Gott hat die Welt in 7 Tagen geschaffen. Ja? 6 Tage des Schaffens und einen Tag des Schabbats, wo er aufhörte, Neues zu schaffen. Meistens mit Ruhen aufhören, müsste man eigentlich sagen. Morgen Abend in der Bibelstunde werde ich ja über das Schabbat-Jahrtausend sprechen, weil ich in der Bibelstunde fortlaufend die Feste Israels als prophetisches Modell habe. Also 6, die Zahl des Menschen. Und dann haben wir die 60 mal 6 Ellen. 66 der stolze Mensch, 666 der Übermensch im Wahn, der Mensch der Hybris, das Tier, das zahlt es jetzt. Wissen Sie, wie das Wort für Tier, der Antichrist wird ja in der Offenbarung nicht Antichrist genannt, sondern nur in den johannäischen Briefen. In der Offenbarung steht immer ein Wort Terion, das müsste man eigentlich übersetzen mit Bestie. Bestie, die von den 10 Anstattkönigen, 10 Hörner, 10 Vollmacht, Exousia bekommt, gewählt wird, demokratisch. Du bist unser Führer, heil dir, Ave Imperator Caesar. Und die 10 Anstattkönige, die für eine Stunde Macht erhalten mit dem Tier, dem Terion, der Bestie, Raubtiercharakter, der Übermensch. Die Zahl des Tieres. Also in der Offenbarung wird der Antichrist Bestie, Tier. Es hängt auch mit dem Jagen zusammen, denn er ist ein Menschenjäger wie sein Prototyp, der Nimrod. Der war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, der erste Macht- und Gewaltmensch, der wohl auch Menschen verfolgt hat. Und jetzt, Nebukadnezar lässt also dieses Standbild bauen. Offensichtlich mussten nicht alle Einwohner kommen, sondern es war so eine Art Reichstag. Die Verantwortlichen, die Würdenträger, die Entscheidungspersönlichkeiten, die mussten alle antreten, auch die 3 Freunde Daniels. Es ist ein bisschen Geheimnis, ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal darüber Gedanken machen, wo war eigentlich Daniel? Gibt es verschiedene Überlegungen. Es könnte sein, dass der König ihn auf, gibt eine jüdische Überlieferung, er sagt, er war auf Dienstreise. Der König wollte ihn vielleicht auch schonen. Es war sein Daniel, der ihm in Daniel 2 so überragend den Traum deuten konnte. Und er kannte seinen Daniel. Da gibt es ein Problem. Vielleicht hat er ihn so exkulpiert, also geschützt. Du gehst jetzt auf Dienstreise nach, was weiß ich, Timbuktu. Ist ja unwahrscheinlich, dass es damals noch nicht gab. Der war weg, aber die 3 Freunde und alle anderen, die mussten antreten und das Bild, das Zeichen anbeten als Zeichen der Staats- und Königstreue. Es ist ganz klar Götzendienst. Es war nicht nur einfach so ein Fahneneid oder so etwas, wobei ich von Brüdern das Zeugnis gelesen habe, manche habe ich auch noch getroffen, die bereits den Fahneneid auf Adolf Hitler verweigert haben, weil sie schon hier ein antichristliches Zeichen und Symbol sahen. Ich denke an Bruder Meyer in Münchingen, der nie die Fahne gegrüßt hat, aber als die Bomben runtergegangen sind, stand er nicht in dem Bunker und im Keller, sondern stand er auf dem Balkon und hat die Hände über die Stadt ausgebreitet und Gott angefleht. Und es ist nicht eine Bombe, soweit ich weiß, dort gefallen. Zumindest mit großem Schaden. Das war ja, also dieser Fahneneid war ja schon was Besonderes, überhaupt der Eid auf Hitler. Also das war aber noch mehr, man sollte wirklich nicht nur ein Symbol hier irgendwie für den Staat hochhalten, sondern es ging um Götzendienst, man sollte es anbeten. Auch die Freunde Daniels haben sofort gesagt, impossible, kein Weg, geht überhaupt nicht. Lieber sterben wir. Da waren unheimlich, also ich bewundere die jungen Leute, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist zwischen Daniel 2, das war ja am Ende ihrer Ausbildungszeit, also vielleicht 602 vor Christus und der Errichtung des Standbilds, aber wahrscheinlich nicht so viel Zeit. Und die sind als junge Leute, sie sind ja mit 13, 14, 15, 16 von Jerusalem weggeführt worden und sie haben so ihren Mann gestanden, also da hat Gott ihnen ganz große Gnade gegeben. Eine Rolle spielt sicherlich auch das Vorbild Daniels, von dem wir ja in Daniel 1 lesen. Er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der den Göttern geweihten Speise des Königs zu verunreinigen. Es gibt also ein menschliches, fleischliches sich vornehmen, dann ist man zum Scheitern verurteilt. Das schaffe ich, da bleibe ich hart, das ziehe ich durch. Aber es gibt ein geistliches Vorhaben. O Herr, ich weiß gar nicht, wie das klappen soll. Aber du kannst den Schwachen und den Elenden durchbringen. Und dann darf man die Kraft Gottes erleben. Und so geht es uns vielleicht auch, wenn wir in die Zukunft denken, was da alles noch kommen mag. Und wir sagen, ja, okay, ich bin kein Held. Ich weiß nicht, wie Sie sich selber sehen. Ich bin kein Held. Aber der Herr kann durchtragen. Und so haben sie die Anbetung verweigert. Und es führte zum Konflikt mit dem Weltreich. Wir haben ja nur sehr allgemein gesagt, Römer 13 hat eine Grenze. Manche haben gesagt, ja, wo die Gebote Gottes übertreten werden. Das ist die Frage. Welches reicht schon ein Singverbot? Nein, ich meine, das ist keine Frage. Ich meine, darauf sind wir gar nicht so. Das ist nämlich dann in dem konkreten Fall sehr schwierig. Und es hat mich gefreut, dass du dich zur klaren Aussage bewegen lassen hast und sagst, also wenn die Versammlung verboten wird, mit uns nicht mehr. Da ist also wirklich eine absolute Grenze. Es spielt sicherlich auch eine Rolle, ob es explizit für Christen gemacht wird, auf Dauer, oder ob es vorübergehend aus sogenannten Schutzgründen, also wirklich jetzt nicht nur erfundenen, ja, die SS und die haben ja auch Schutzhaft gehabt. Wir wissen, was das war. Ja, das war letztendlich Beseitigung von Regimegegnern und so weiter. Also Schutzhaft klingt ja so. Dir droht was, wir nehmen dich in Schutzhaft. Nein, das nicht. Aber ich sage mal, ich mache mal ein Beispiel. Ebola. Wir haben ja einen Arzt in unserer Mitte. Ebola, ich glaube, da sterben fast alle dran. Oder alle? Ja. Also wenn jetzt eine Ebola-Pandemie hätte sein können. Es gab Ebola-Ausbrüche in Afrika und da hat die WHO und so weiter, da haben die Alarm geschlagen und Gott sei Dank, ich habe dafür auch gebetet, dann muss man dann wirklich vom Massensterben ausgehen, wenn das sich verbreitet hätte. Jetzt sehen wir mal an, wir hätten Ebola-Erreger in der Bundesrepublik Deutschland gehabt. Keine Diskussion. Keine Diskussion. Da hätte keiner gesagt, wir wollen aber doch. Da hätte jeder gesagt, das ist absolut vernünftig. Ja. Die Diskussion, ohne dass ich darauf jetzt eingehe, ist immer, und ich habe das immer wieder versucht, Geschwistern Verständnis bringend nahezubringen, ist die Prämisse, die man hat, mit was haben wir es zu tun? Und wenn man das so einschätzt, kommt man zu ganz anderen Ergebnissen, als wenn man es so einschätzt. Und deswegen kann ich nur werben, Vorsicht, Zurückhaltung. Hier sind Sie selbst absolute Fachleute, nicht einer Meinung. Das ist gar nicht unsere Aufgabe, ich kann das nicht beurteilen. Ja, aber meine Aufgabe ist die Liebe zu allen Heiligen und dass die Gemeinde an solchen Dingen nicht kaputt geht. Schlimm. Das ist schlimm. Schlimmer als die Entscheidung für oder contra irgendeine Sache ist, dass man den Bruder verachtet. Hasst. Also Hass ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, aber nicht mehr lebt. Jetzt also erfordert göttlicher Weg so eine Art Reichstag. Das hat über den Nationalsozialismus auch gemacht. Wir kennen ja Leni Riefenstahl, die den Film Triumph des Willens als junge Frau machen durfte, weil Hitler unbedingt wollte, dass sie das macht. Das war der 34. Reichsparteitag in Nürnberg. Reichsparteitag der Einheit und Stärke, 33, Reichsparteitag des Sieges, 35, Reichsparteitag der Freiheit, 36, der Ehre, 38, Großdeutschlands. Man merkt schon, ja, also zum Teil hehre Worte. Ehre, Vaterland, Vaterlandsliebe, Freiheit, Arbeit, Frieden kam später noch, auch im DDR-Unrechtsregime wurden ja immer Frieden und Humanität betont, aber es war ein System, das Andersdenkende brutal zum Teil unterdrückt hat. Ich war mehrfach im Stasi-Hauptgefängnis in Hohenschönhausen in Berlin, also danach, als es jetzt eine Erinnerungs- und Gedenkstätte wurde. Und das ist so erschütternd dort, die Folterkammern, die die Nazis hatten. Dann kam der NKDW. Der hat die gerade übernommen. Ich sage euch, ich war in einer dieser fensterlosen Räume, Verliese, muss man sagen, wo die eingepfercht waren mit einem Eimer, durfte sie nicht hinlegen, wurde zur Folter nachts geholt. Also schrecklich. ich habe schon Beklemmung gekriegt, allein wo der Vorstand, dass der jetzt die Tür zumacht. Dabei war noch das Licht an und alles. Schrecklich. Also erst die Nazis, dann NKDW, dann hat sie, später war es dann Stasi, übernommen und die haben zwar nicht mehr so ganz brutal, aber dort wurde auch gefoltert, auch psychisch gefoltert und man hat Andersdenkende dort auch versucht zu brechen. Es wurde auch auf dem Reichsparteitag germanische Bräuche durchgeführt, militärische Rituale, Festkultur. Es sollte nicht bei der Inszenierung von der Volksgemeinschaft und vom Führermythos, da sollte es nicht um Logik gehen, sondern vor allem appellierten die Reichsparteitage an die Gefühle der Teilnehmer und Zuschauer. Politik sollte hier nicht diskutiert oder verstanden, sondern erlebt werden. Und wir leben in einer Erlebnis- und gefühlsgesteuerten Welt zunehmend. Das höchste Argument ist, also es wird so nicht ausgesprochen, aber das fühle ich. Du musst, wie sagt man so neudeutsch, du musst einen Touch erleben, du musst berührt worden sein, dann war es gut. Die Logik, ich kriege manchmal schier die Krise, wenn ich politische Diskussionen verfolge, diese emotionalen Argumente, diese sachlich unnüchterne Art, die dann aber derart ankommt. Ich sage immer im Scherz, wenn ich jemals eingeladen werden sollte, was nie der Fall ist und ich weiß auch nicht, ob ich hingehen würde, aber du musst erstmal gegen Kinderarbeit, für Klima, für die Erhaltung des Waldes und die ganzen Themen musst du erst, und dann darfst du eigentlich erstmal was Sachliches sagen. Das sind aber Phrasen. Wer will schon den Untergang der Welt? Versteht ihr? Also wir haben eine Emotionalisierung, weg vom sachlichen, nüchtern Überlegen. Auch das ist ein Schritt weg von Gott. Ich habe vorher vom Lumen Naturale gesprochen. Schon der Mensch, der nachdenkt, ist eine Stufe über dem, der sich von Emotionen und von Gefühlen lenken und leiten lässt. Und du kannst Menschen überall hinbringen, wenn du entsprechende Instrumente zur Verfügung hast. Und ihr müsst nur mal die Berichte anschauen. Ich mache mal ein Beispiel. Es kommt irgendeine Situation, dann wird erstmal ein Kind, das weint, gezeigt. Die Familie in Not. Dann kommen irgendwelche sachlichen Informationen, mehr oder weniger, und dann blendet es nochmal zurück zur Kleinen sowieso. Das ist etwas, was uns packt und was aber emotionalisiert, leichter eingänglich ist, aber eigentlich ja nichts sagt, denn ich kann in jeder Sache irgendeinen leidenden Menschen wahrscheinlich finden. Das ist ja noch kein Argument so oder so. Und wir müssen diese Verführungsmechanismen auch der Medienwelt kennen. Die wissen sehr genau, also sie meinen das ja positiv, sie wollen ja unterhalten, auch selbst in der Nachrichtensendung, es soll ja niemand sich wegklicken, wegzappen. Aber es ist natürlich immer das stärkste Argument, wenn da, also Kinder sind das stärkste Argument, Kinder im Leid, wer will danach sachlich sagen, aber hier müssen wir hart bleiben. Das kriegt der oh was? Bist du überhaupt ein Mensch? Aber ein Staat muss anders geführt werden, als eine Einzelperson handeln und denken kann. Aber das wäre ein Thema für sich. Also der Nationalsozialismus, der hat eben auch verstanden, auf dieser Klaviatur zu spielen. Der Übermensch war der Führer, der Adolf Hitler, der Messias, der Bewegung. Damals war es natürlich Nebukadnezar. Es war, wie ich bereits sagte, ein Okkultist und Hexenmeister nach der jüdischen Überlieferung. Und er stellt jetzt einen totalitären Anspruch. Das war wie im römischen Reich. Eigentlich waren die Babylonier sehr tolerant. Es gab verschiedene Göttertempel und so weiter. Es gab einen Hauptgott, man durfte die Götter nicht schmähen. Aber Rom war zum Beispiel unheimlich tolerant, konnte alles machen. Die Klammer war der Kaiserkult, das war sozusagen die Staatsreligion. Das war sozusagen, im Westen hat man es nicht so ernst genommen, aber im Osten sehr stark. Aber da ging es auch mehr um die Funktion der Kaiser als Einheit, als göttliche Figur. Übrigens auch interessant bei Untertanen der Obrigkeit, dass im Heidentum, in der griechischen Welt, die Siegreichen als die galten, die von den Göttern eingesetzt wurden. Also auch göttlichen Anspruch erheben konnten. Wer gewonnen hat, hatte das Recht, dem haben die Götter das Glück geschenkt. Die Gunst. Also Kaiserkult, schon bei Nebukadnezar. Ansonsten sehr liberal, römisches Reich, aber plötzlich zeigt die Humanitas ihre Bestialität ohne Gott. Wer nicht anbetet? Und sofort kommt der Gottesmensch in absolutes Konflikt, in absoluten Konflikt und ein Riesenproblem. Und ich glaube, das ist eine Blaupause für das letzte antichristlich-babylonische Weltreich, auf das wir mit Riesenschritten zugehen. Toleranz, Humanität, Frieden, Völkerverständigung, One World, eine Menschheit, globales Dorf, wir gehören alle zusammen. Keine Unterschiede, keine Rassen, keine Völker, keine Sprachgrenzen, keine nationalen Grenzen. Eine Menschheit. Was hätte ich gesagt? In zwei Wochen werde ich darüber sprechen. Ein Volk, ein Führer, ein Reich. Bloß diesmal heißt er eben nicht wie der kleine Österreicher Adolf, sondern diesmal wird es eine messianische Gestalt sein, wirklich satanisch bevollmächtigt. Die Bibel lehrt, bevor das echte Reich Gottes kommt, kommt das falsche Reich als satanische Vorwegnahme. Immer wieder heißt es ja, wer schaltet eigentlich die Welt gleich? Ich glaube, es ist weniger ein weltliches Verführungs- und Machtzentrum als vielmehr die unsichtbare Welt, die, wie es Johann Wolfgang von Goethe in seinem Faust sagt, du glaubst, am Walpurgisnacht, am Brocken, du glaubst zu schieben und wirst geschoben. Die Leute, die glauben, sie haben die Fäden in der Hand, sind letztendlich auch nur Marionetten von Mächten in der unsichtbaren Welt. Und die haben einen Plan und ihr Plan ist gegen Gott. Lasst uns zerreißen seine Seile und Bande. Gegen den Herrn und seinen Gesalbten, Psalm 2. In Offenbarung 13 haben wir den Faber Mundi, den Menschen als Macher. 10-mal, du wirst ja noch drüber sprechen, taucht hier der Begriff Poeo auf. Machen, tun, höchste Aktivität. Lass Roland, lass uns bauen, lass uns Ziegel streichen, lass uns zusammenstehen. Ohne Gott. Die Menschen werden sein wie in den Tagen Noahs, heiraten, verheiraten, kaufen und verkaufen. Was ist daran schlimm? Ich habe heute auch schon was gekauft oder gestern. Bin ich jetzt deswegen schon abgefallen? Das Problem ist alles ohne Gott. Menschliche Aktivität im Fleisch potenziert ohne Gott. Höchste Aktivität. 6, Zeit des Wirkens. Es wird was gebaut, es wird was geschafft, es ist was zum Anschauen, es ist der Glanz. Als ich in Dubai war, wow, das höchste Hochhaus der Welt. Wow, künstliche Wasserfälle in der Mall. Wow, Wasserspiele. Wow, eine Insel in Palmenform. Wow, Inseln, wir sind mit dem Wasserflugzeug drüber geflogen. Inseln in Erdteilen und so. Bei Deutschland hätte man noch was kaufen können, mir hat nur das Kleingeld gefehlt. Ne? Ab einer Million aufwärts. Aber kalt, fast hätte ich auch gesagt, kulturlos. Einfach nur Pomp und Glanz, das Eigentliche fehlt. Und wie schön, das Gegenstück, die einfachste Hütte, Familie, Liebe, Zusammenhalt. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, so schlicht ist es bei uns zu Hause auch nicht, aber lieber Holzbett, Holztisch, Holzstuhl und intakte Beziehung als Pomp und Glanz und ein Leben der Leere, der Eitelkeit und der Sünde. So viel habe ich in der Seelsorge Einblick, dass ich sagen kann, glauben Sie nicht, dass diese Menschen glücklicher sind. Da gibt es auch im Schnitt Leute, die zufrieden sind, genauso wie im, aber es nicht die Sache macht zufrieden. Beziehung und glückselig zum Herrn und vom Herrn zu Menschen. Das ist Glückseligkeit. Also wie der Urzeit-Antichrist Nimrod und das Ur-Babel gebaut hat, Nebukadnezar das zweite Babel, so wird der Antichrist das dritte Babel instrumentalisieren, und nachher sich sogar unterwerfen und gefügig machen, um seine Pläne umzusetzen. Und es wird das Wort Schillers in der Glocke wieder einmal sich bewahrheiten. Also ich finde es so wunderbar, wie der Schwabe Schiller, gell? Also Schwabe muss natürlich sein, dass ich das sage, weil Schwabe, das ist ja ein Adelstitel. Freiheit, also eine Passage aus die Glocke, oder Lied von der Glocke. Freiheit und Gleichheit hört man schallen. Der ruhige Bürger greift zur Wehr, die Straßen füllen sich, die Hallen. Und Bürgerbanden ziehen umher. Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Scherz, noch zuckend mit des Panders Zähnen zerreißen sie des Feindes Herz. Nichts Heiliges ist mehr, es lösen sich alle Bande frommer Scheu. Der Gute räumt den Platz dem Bösen und aller Laster walten frei. Gefährlich ist, den Leu zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn. Jedoch das Schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. In seinem Wahn, etwas Besseres zu sein. In seinem Wahn, wir schaffen das. In seinem Wahn, wir machen das ohne Gott. Weh denen, die dem ewig Blinden des Licht des Himmels Fackel leihen. Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden und äschert Städte und Länder ein. Wie oft hat sich das in der Geschichte schon bewahrheitet? Und das Schlimmste ist der Mensch in seinem Wahn. Nebukadnezar war größenwahnsinnig. Der Antichrist ist ein Übermensch. Das Übermenschentum Nietzsches, seine Erlösergestalt, die Nietzsche prophezeit hat und herbeigesehnt hat, sie ist im Antichristen manifest. Kult um den Führer findet seinen Höhepunkt hier bei Nebukadnezar in der verpflichtenden Anbetung. Auch am Ende wird das sein. Sie sollen dem Tier ein Bild machen. Das ist vielleicht ein Wunder, ob das genmanipuliert ist. Ich habe jetzt ein Werbevideo zugesandt bekommen von einer Schwester, The Giant. Da geht es um ein Projekt, das ist eine riesige Figur, die aber sprechen und sich bewegen kann und auf die man alles Mögliche projizieren kann. Man kann Arme bewegen und man kann sogar sich selber darauf projizieren. Man fühlte sich schon ein bisschen an Offenbarung 13 erinnert, wenn so ein Ding jetzt überall steht und das Bild des Antichristen. Aber weit geht es sogar Richtung Genmanipulation und Doppelung eines Menschen. Ist unheimlich. Das Bild des Tieres kann sprechen und töten, wenn man es nicht anbetet in der Endzeit. Am Ende fällt dann, wie bei Nebukadnezar, die Maske. Der ganze Pomp und Glanz, wer nicht spurt, wird umgebracht. So wird am Ende die Guillotine der Endzeit wieder in Betrieb genommen. Die Revolution frisst ihre Kinder. Robespierre hat als Wächter des Revolutionsrates ein Todesurteil nach dem anderen fällen lassen. Ich weiß nicht, wie viele Zehntausende Menschen guillotiniert wurden. Der König 1794, die Königin, es floss Blut ohne Ende. Der Fortschritt, der Reichtum, die neue Menschheit entpuppte sich als Gewaltherrschaft und die Revolution fraß ihre Kinder. Schrecklich. 1794 hat man in Notre Dame eine neue Zeitrechnung ausgerufen. Eine Prostituierte lag obszön auf dem Altar. Und es wurde der Kult der Vernunft gefeiert. Weg mit dem Pfaffen, weg mit der Bibel, weg mit der Religion. Alles Verführung, Knechtung der Völker. Jetzt siegt der Mensch, der wahre Mensch. Der Mensch, der weiß, wo es lang geht und der keinen Gott braucht. Kult der Vernunft. Und auf diesem Weg in dieses letzte Weltreich sind wir. Wie schnell, weiß ich nicht. Wir haben bei den Wehen ja immer, ich habe das bei 5 Geburten erlebt, immer auch Wehenpausen. Und leider funktioniert, naja, leider nehme ich zurück, denn der Gott hat sich dabei schon was gedacht, aber der Mensch nicht wie eine Uhr. Also wie oft habe ich gedacht, es strengt ja auch furchtbar an, so eine Geburt als Mann, ja. Immer dabei sein und so, das ist ja wirklich, Und nach vielen Stunden und einer Nacht und geht nicht voran und kaum nimmt man den wehenfördernden Mittel etwas weg, brechen die wieder runter und dann denkst, aber jetzt, wieder nichts. Das ist manchmal schwer einzuschätzen, aber wenn es richtig losgeht, dann geht's los, dann geht's schnell. Das habe ich also auch dann fünfmal mitbekommen. Es kann sich alles überschlagen, sodass wir kaum noch Atem holen können. Es kann aber auch eine Wehenpause kommen von 10 Jahren. Ich weiß es nicht, ich sage nur, die Wehen sind da. Die Senkwehen, die antichristliche Bühne wird bereitet. Noch sind wir nicht so weit. Noch gilt es nicht, ein Erkennungszeichen staatlich verordnet anzunehmen. Noch geht es nicht ums Mahlzeichen an Stirn und rechter Hand. Aber zum ersten Mal ist vieles, ich will nicht sagen alles, aber fast alles in der Offenbarung technisch überhaupt möglich. Das gab es noch gar nicht. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie wir darauf reagieren. Es ist wie bei Daniel. Er nahm sie in seinem Herzen vor. Das Herz kann dir ja in die Hose rutschen, wenn du die Macht der Finsternis sich auffahren siehst. Diese übergroße, scheinbar übermächtige Realität der sichtbaren Welt. Und der Herr sagt aber, vertrau mir, ich bin da. Und das haben ja zum Beispiel die Corrie ten Boom-Schwestern erfahren im KZ. Ich habe das immer wieder schon erzählt, ich habe es natürlich auch nur von ihnen gehört, also nicht einmal live, sondern gelesen oder in Filmaufzeichnungen, dass sie ihrem Vater auch, wie soll man da dann durchkommen, hat ihr Vater so eine Vater-Abrahams-Gestalt, der schon, glaube ich, am 10. Tag nach der Verhaftung gestorben ist. Er hat gesagt, Gott gibt die Kraft nicht im Voraus, aber dann, wenn es soweit ist, also wir gehen nicht wie Superman in die Herausforderung und Anfechtung rein. Kann kommen, was will, ach, sollen sie doch kommen. Mir kann keiner was. Sondern mit Zagen, mit Angst, aus die uns der Herr nicht nimmt, lese mal nur die Psalmen, wie David auch Angst hatte. Ich weiß gar nicht, wie der manches durchgestanden hat. Heute müsste der sofort zum Psychotherapeuten. Posttraumatische Belastungsstörung. Und dann hat man den Herrn erfahren wie nie zuvor. Und so haben das die Ten Boom-Schwestern auch erlebt. In großer Schwachheit, in großer Anfechtung hat Gott sie durchgebracht. Sogar so weit, also, dass sie für ihre Peiniger, für ihre Wächter, sogar für die Reichsführung gebetet haben im KZ. Kann man sich das vorstellen? Kann man sich das vorstellen? Ich habe schon Mühe, wenn mir manchmal einer irgendwie vermeintlich was tut oder wirklich was tut. Da kann ich schon mich aufregen. Sie auch? Ah nee, Sie sind alle schon Lämmer, gell? Also ich noch nicht, bin da noch nicht so weit. Aber wenn jetzt einer, wie ich es in Syrien gehört habe, Sie sagen, du verrätst uns jetzt Namen, oder wir zünden deinen 5-jährigen Buben vor dir an. Und er hat die Namen verraten, aber sie haben sein Kind trotzdem angezündet. Das im Glauben durch die Gnade des Herrn unter die Füße zu bekommen, das ist nochmal was anderes, wie dass mir mal einer auf den Fuß getreten ist. So ähnlich war es ja bei den Ten Boom-Schwestern. Ich glaube, die Betsy Angelika ist gestorben. Er nahm sich in seinem Herzen vor, auch Herr, bring mich durch. Ich muss auch keine Angst haben, Gott vermag durchzubringen. Gott vermag. In alledem aber überwinden wir weit, weil unser Glaube so stark ist. Nee, in alledem aber überwinden wir weit. Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, sagt der Herr zu Petrus. Der Herr hält, der Herr trägt. Und wir sehen, und damit will ich schließen, und morgen kommt die Offenbarung 13, da werden wir weiter über dieses Thema etwas hören. Wir sehen, dass die Rebellion des Menschen durch die ganze Geschichte geht, die Rebellion des Menschen gegen Gott. Lasst uns zerreißen, seine Ordnung, seine Seile, seine Bande. Gottes Ordnung wird als Gefängnis wahrgenommen. Aber dass sie zum Ende hin im Mensch der Sünde, im Mensch der Gesetzlosigkeit kulminiert, im Nebukadnezar der 70. Jahrwoche, im Nimrod, dem Tier, dem Antichristen, und dass wir hier im Standbild ein Vorbild haben. Und wir spüren, wie dieser Geist zunehmend in unserer Welt Raum greift. Bin noch eine Antwort schuldig und dann schließen wir. Ich habe gesagt, dass ich nicht an eine Steuerung in der sichtbaren Welt so sehr glaube. Ich glaube, das ganze Ding wird in der unsichtbaren Welt gelenkt und geleitet. Von einem Regierungsverantwortlichen habe ich gehört, dass er sagt, er versteht selber nicht, warum irgendwie plötzlich die Welt in all ihren Maßnahmen gleichgeschaltet ist. Selbst absolute Kritiker wie Bolsonaro und Putin. Natürlich, menschlich gesprochen kann man sagen, beim gleichen Problem reagieren die Verantwortlichen gleicherweise. Ja, das wäre jetzt eine menschliche Erklärung. Aber das haben wir noch nie so gehabt. Noch nie. Hat nicht vielleicht in der unsichtbaren Welt jemand Schalter umgelegt? Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir das gar nicht ganz durchdringen müssen. Du sagst warnend, hütet euch, dass euch niemand verführe. Es wird zuerst Verführung kommen. Und wenn du uns warnst, dann tun wir gut daran, auf deine Stimme zu hören und nicht mit Tomaten auf den Augen durch die Gegend zu laufen. Da gib uns Licht und Weisheit, bewahr uns aber auch vor falscher Hysterie, vor Unnüchternheit, vor Panikmache, sondern dass wir ganz sachlich anhand deines Wortes, geleitet durch deinen Geist, der Korrektur untereinander die Dinge betrachten und uns auf dich ausrichten, auf den, der wiederkommt. Danke, dass du im Regiment sitzt. Danke auch für dein Volk Israel, deine Gemeinde weltweit. Und heute Abend wollen wir auch besonders an die verfolgte und bedrängte Gemeinde denken. Segne die Geschwister, die einsam, angefochten auch in Zellen oder sonst wo sitzen. Stärke sie und trag du sie hindurch. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Amen.